Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. 2016 ist vom Wiesbadener Oberbürgermeister zum Jahr der Städtepartnerschaften erklärt worden. Man soll sich wieder einmal der guten Beziehungen erinnern, die Wiesbaden mit 18 Städten und Kommunen im In- und Ausland pflegt oder pflegen möchte. Und manchmal ist es dabei nützlich, genauer hinzusehen, wie so eine Partnerschaft entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat, wie sie funktioniert und wie sie von den Bürgern hier und dort angenommen wird. Wir haben uns in Tunbridge Wells umgesehen und den langjährigen Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Professor Michael Homan, zum Gespräch gebeten. 12 Jahre lang war er im Verein tätig und kennt die Höhen und die Tiefen und die Fallstricke einer Städtepartnerschaft. Tunbridge Wells, das ist diese schöne kleine Stadt in der Grafschaft Kent, die jedem Liebhaber englischer Gärten selbstverständlich ein Begriff ist. Kleine musikalische Einstimmung, bevor Michael Homan uns alles erzählt.
Also ich war zum ersten Mal in Wiesbaden 1958. Ich war ein Jahr lang in Marburg tätig bei der Firma Ahrens und ich war zu Karneval in Mainz bei meinen Bekannten, die Medizin studierten. Und einen Tag durfte ich Mainz verlassen und in Wiesbaden verbringen. Aber ich erinnere mich überhaupt nicht an diesen Tag. Aber nachher, ich bin öfters in Deutschland gewesen. Ich war lange Zeit als Professor für Russisch und Bulgarisch in Leeds, habe dort meinen Lehrstuhl mit 59 Jahren aufgegeben und bin zurückgekehrt nach Tunbridge Wells. Und Tunbridge Wells hatte Beziehungen mit Wiesbaden schon seit Ende der 50er Jahre. Ich dachte mir, was könntest du jetzt Nützliches machen? Wie könntest du deine Deutschsprachkenntnisse ein bisschen ausbessern und zu den Deutschen zurückkommen? Und der Partnerschaftsverein war damals in einem Tief. Es ist so mit Partnerschaften, die hängen von den Leuten ab, die da mit verbunden sind. Und der damalige Vorsitzende hat mich gebeten, einzusteigen. Und ich habe mit Dorothea, meiner Frau, diesen schönen Vorschlag besprochen. Ich sage, warum mach das nicht? Mach das gut. Du hast Deutsch, du hast die Beziehungen, viele, viele Kulturbeziehungen mit anderen Staaten bei deiner Arbeit gemacht. Mach das. Also habe ich das angenommen. Ich bin Mitglied geworden 2004 bin ich Vorsitzender geworden. Und seit 2004 bis zum 1. Mai diesen Jahres bin ich Vorsitzender gewesen.
Also das war damals, wenn man so will, ein Sprung ins Ungewisse, weil Sie sich ja an diesen Tag 1958 in Wiesbaden nicht erinnern konnten. Also Sie hatten gar keine Vorstellung von Wiesbaden?
Sehr wenig. Also die meisten in Tunbridge Wells haben auch keine Vorstellung von Wiesbaden. Aber ich habe mich erkundigen lassen und dann habe ich verstanden, dass Wiesbaden genau wie Tunbridge Wells eine Kurstadt ist. Eine Stadt mit Geschichte, wo die Quellen zum Reichtum und zum Interesse der Stadt beigetragen haben. Aber im Laufe der Zeit habe ich verstanden, dass Wiesbaden es gewusst hat, diese schönen Quellen auszunutzen zur Verbesserung der Stadt, um die Touristen einzuladen. Und Tunbridge Wells hat das nicht verstanden. Also haben wir dort die Möglichkeit gehabt, etwas von Wiesbaden zu lernen. Doch, es war ein Sprung ins Blaue. Aber das Blaue hat mich angezogen, interessiert und bin ich mit meinem kleinen Ausschuss, Vorstand weitergegangen.
Erzählen Sie uns doch mal bitte, wie war denn Ihr erster Besuch in Wiesbaden?
Och mein Gott, ich erinnere mich nicht mehr. Ich bin so oft in Wiesbaden gewesen, dass es offensichtlich keinen Eindruck auf mich gemacht hat, wann ich zum ersten Mal gewesen bin. Kann ich einfach nicht sagen.
Es ist natürlich ein bisschen enttäuschend jetzt für uns, dass Sie unsere Weltkurstadt gar nicht so beeindruckend gefunden haben, offensichtlich.
Ja, leider ist es so. Ich bin in anderen großen Städten geworden und wenn ich mich mit Paris oder Rom oder anderen Städten vergleiche, ist das was anderes. Die Maßstäbe in Wiesbaden sind anders. Genau wie in Tamisch-Wells, wie ich Ihnen heute erzählt habe, die Maßstäbe von den Gebäuden, von allem, sind menschlich irgendwie und in Wiesbaden prachtvoller. Das haben wir in Tamisch-Wells nicht. Das macht Eindruck schon. Aber das, was auf mich Eindruck gemacht hat, also wie sie es verschwunden haben, das Wasser zu benutzen, die Tradition des Wassers. Wobei in England, in Tamish Wells, die Tradition des Wassers ist länger als in... länger als die Römer ist es nicht. Ich weiß, aber Wiesbaden ist sehr groß geworden im 19. Jahrhundert. Tunbridge Wells beruht sich auf die Entdeckung von diesem heilgebenden Wasser im 1606. Und im 18. Jahrhundert, das war ein Zentrum vom Kurbetrieb. Das hat mich interessiert, also nicht am meisten, aber das hat mich interessiert, wie man das weiß, das auszunutzen, das Wasser, das schön schmeckende Wasser.
Wie schmeckt denn das Wasser von Tunbridge Wells, wenn wir dabei sind bei dem Geschmack?
Ein sehr hohen Gehalt an Eisen. Ich trinke das oft ab und zu mal gern, aber leider lässt sich das Wasser nicht in Flaschen verkaufen, denn der Eisengehalt setzt sich ab und unten in der Flasche ist immer so etwas Braunes und das muss man gleich trinken.
Wie das Wiesbadener Wasser, das klingt sehr gesund.
Ja, gesund ist es, aber das Schmackvolle ist nicht immer gesund und das öfters ist das, was nicht so gut schmeckt, ist gesund.
Wir kommen jetzt zu der Geschichte der Partnerschaft.
Ja.
Fangen Sie doch mal von vorne an, bitte.
Ja, wenn man die beiden Städte ansieht, Wiesbaden und Tunbridge Wells, das Einzige, was sie verbindet, ist das die Geschichte des Wassers. Sonst Wiesbaden eine Stadt mit 285 Einwohnern, Tunbridge Wells eine Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern im Stadtkern. Aber es ist irgendwie, alles fängt mit einem Zufall an praktisch. Und wie man sagt, eine Fahrt von 1000 Kilometer fängt mit einem Schritt an. Was war dann der erste Schritt? Also es wird erzählt, dass der Begründer von den Beziehungen zwischen Wiesbaden und Tunbridge Wells, Fred Thornton, in seinem Laden war. Er war Verkäufer und ein Deutscher ist 1959 in den Laden reingekommen und hat was gekauft und hat sein Kleingeld bekommen und am nächsten Tag hat er offensichtlich bemerkt, dass er zu viel Geld zurückbekommen hat. Ist er dann zu Fred Thornton zurückgekehrt, hat ihm gesagt, sie haben mir zu viel zurückgegeben. Und der Fred dachte, na, die Deutschen können nicht alle schlecht sein, wenn es so einen gibt. Er war selbst im Krieg verletzt und er dachte, wie kann ich dann Kontakt mit Deutschland oder mit den Deutschen, gegen die wir gekämpft haben, aufnehmen. Und hat dann in einem deutschen ehemaligen Soldatenzeichen, er hat ein kleines Inserat geschickt und es hieß so, ein ehemaliger englischer Soldat, der in der Gegend von Wesel schwer verwundet wurde, sucht auf diesem Wege Verbindung zu Fallschirmjägern der 7. Division. So. Und das ist erschienen und darauf hat ein ehemaliger Soldat, Edgar Pinkert, in Wiesbaden geantwortet. Und es stellte sich heraus, dass Edgar Pinkert gegen die englischen Panzer in dieser Gegend gekämpft hat. Und es kamen zwei, drei, vier Panzer. Ist es ihm gelungen, den ersten Panzer außer Dienst zu setzen. Fred Thornton war im zweiten Panzer, ist sehr schwer verletzt worden am Bein. Thornton hat doch den richtigen Mann gefunden. Edgar Pinkert, der dieses Jahr leider gestorben ist, im Alter von etwa 96 Jahren, hat lange Zeit mit England zusammengearbeitet. Und als ein Zufall auf einer Seite, auf der anderen Seite, die Entwicklung der Beziehung hängt von dem Wunsch von Fred Thornton und seinen Kollegen, eine bessere Welt für die Zukunft herbeizubringen. Und er ist mit noch drei Kollegen 1959 nach Wiesbaden gefahren, in einem Volkswagen, aber nicht in einem englischen Wagen, in VW. Und im März 1959 wurden sie von ehemaligen Soldaten in Wiesbaden empfangen. Das waren vier junge Leute, die waren 30, 35 Jahre alt. Es waren keine Offiziere, das waren einfach Soldaten, die so viel im Krieg erlebt haben, Schlechtes, dass sie eine bessere Welt bauen wollten. Als diese vier jungen Männer in Wiesbaden angekommen sind und dann von eine riesengroße Menge ehemalige deutsche Soldaten, ehemalige Fallschirmjäger, SS-Leute und so weiter getroffen, wussten sie überhaupt nicht, was mit denen geschehen ist. Aber sie haben da ein bisschen Angst, glaube ich, gehabt. Und der eine, der William Murray, ist nicht so lange bei den Beziehungen geblieben und ist ausgetreten. Aber drei sind geblieben: Fred Thornton, Tom McAndrew und Harold Hooker. Und die haben das weitergetrieben. Tom McAndrew, Schotter. Er ist dauernd in Wiesbaden mit seinem Schottenrock angetreten und alle haben ihn Mac genannt. Er war bis vor drei, vier Jahren unser Präsident von unserem Verein. Und ich habe viele von seinen Dokumenten, Fotobildern von der ersten Zeit bei mir.
Haben die Wiesbadener denn so reagiert, wie sich die Engländer das gewünscht haben? Aufgeschlossen?
Ja. Also es waren eine kleine Gruppe Deutsche, unter denen der Führende war Edgar Pinkert. Da war noch Horst Brusberg, der Vater von dem Bernd Brusberg, der diese schöne Fahrradstände macht. Und noch andere dabei, die auch der Meinung waren, wir müssen irgendwie zusammen versuchen, uns besser kennenzulernen. Und das sind viele Gruppen in der ersten Zeit, meistens von Soldatenfamilien. Busse jedes Jahr, Gruppen von ehemaligen deutschen Soldaten, die sind nach Tunbridge Wells gekommen, ein Programm ist organisiert worden und die sind jedes Mal zum Friedhof gegangen, Soldatenfriedhof, und haben dann Kränze gelegt und unsere Engländer haben das auch gemacht. Es wurde in der Stadt wahrscheinlich nicht von allen so gut angenommen, in Deutschland schon. Aber in England nicht. Und in England, in Tunbridge Wells, waren immer, und es gibt auch immer noch solche, die gegen diese gute Beziehung mit Deutschen sind. Weil
Heute noch.
Wissen Sie, wir sind irgendwie in England, dieser letzte Weltkrieg, ist nicht, dass die Deutschen Feinde sind, aber es werden so viele Filme gemacht, so viel für die Kinder in der Schule. Es sind nicht die Russen, das sind immer noch die bösen Deutschen. Leider ist das so und dagegen müssen wir immer noch kämpfen.
Also, wir kehren mal zurück zu der Gründungsphase. Es gab dann einen Freundschaftsvertrag.
Ja. Verschiedene Verträge sind unterzeichnet worden. Ein Vertrag ist schon 1961 unterzeichnet worden. Dann kam noch ein so größerer Vertrag 1970-71 ist von den beiden Städten unterzeichnet worden. Und dann mussten wir 71 bis 89 müssen wir beinahe 30 Jahre warten, bis wir das ist kein Kulturabkommen, aber bis wir einen richtigen Partnerschaftsvertrag hatten, damit wir dann Bruderstädter wurden.
Warum hat das denn so lange gedauert?
Um eine Partnerschaft herbeizurufen, braucht man Leute, die in der Stadt die notwendige Unterstützung zusammenbringen können. Und das dauert lange. Tunbridge Wells ist keine Stadt, die irgendwie eine Vorstellung von ihrem Bild nach außen hat. Sie ist sehr auf sich selbst bezogen. Wiesbaden ist anders. Und außerdem, in Deutschland, glaube ich, hat man nach dem Kriege nötig gehabt, wieder die internationalen Beziehungen auf eine Ebene zu bringen, wo Deutschland als ein normaler Staat angenommen wurde, dass kein Hitlerstaat, dass keine Nazis waren. Deshalb war Deutschland viel mehr an solche Verträge und Partnerschaften interessiert als Tunbridge Wells. Wir sind, in Tunbridge Wells haben wir eine Partnerstadt, die einzige Partnerstadt, die beste Partnerstadt natürlich, die wir reden, das ist Wiesbaden. Und es hat lange gedauert, bis in Wiesbaden auch der Herr Pinkert die Behörden überzeugen könnte, dass es sich lohnte. Und bis wir, also wir, ich war nicht dabei, bis andere in Tunbridge Wells die Stadtbehörden dazu bringen können, dass sie sagen, ja, das wäre gut.
Gab es bei den Wiesbadenern auch Ressentiments?
Ressentiments weiß ich nicht, aber für die Wiesbaden, eine Stadt mit 285.000 Einwohnern, eine Partnerschaft auf einmal aufzustellen mit einer kleinen Provinzstadt, Tunbridge Wells mit 50.000, damals waren es wahrscheinlich 40 oder 35, war das irgendwie
adäquat.
Das war nicht adäquat für Wiesbaden. Aber Herr Pinkert, ich habe Briefe von Herrn Pinkert an den Bürgermeister, an den Oberbürgermeister von Wiesbaden, andere, wo er dauernd versucht hat, dass die Stadtbehörden zu überreden, dass die Tradition, dass lange Jahre sind Gruppe hinkennt, das sind Musikanten, das sind junge Leute, das sind gute Beziehungen zu uns, unsere Zirkadetten und die Roten Herolde und so weiter. Auf diesen Basis ist dann endlich 1989 in Tunbridge Wells und Wiesbaden dazu gekommen, dass wir diesen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet haben. Mit damals war Axel Exner, glaube ich, wie heißt er?
Achim Exner.
Achim Exner ist hier in Tunbridge Wells gewesen mit einer Gruppe. Ich habe noch Bilder davon. Und also seit 27 Jahren haben wir einen vollen Partnerschaftsvertrag.
Und hier eine kleine Anmerkung zum Beginn der offiziellen Partnerschaft 1989. Achim Exner, der ehemalige Oberbürgermeister, erinnert sich.
Ach ja, das war eigentlich, ich war noch relativ jung damals gewesen, also gerade frisch Oberbürgermeister. Und was ich total faszinierend fand, bei uns ging es ja, das war, als ich dort war, hatten wir gerade so die 60er, 70er Jahre, Studentenunruhen und alles Mögliche hinter uns. Also wir waren sehr locker und kommen dann in dieses, ich will nicht sagen steife, aber doch sehr zeremonielle Umgang der Leute miteinander, wenn es offiziell wird. Also, ich wurde ins Parlament eingeladen und dann steht an der Tür einer mit einem großen Stab und macht dann bum, 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 the honorable mayor of the city of Wiesbaden. Dann sind alle aufgestanden und dann ging der Bürgermeister von Tunbridge Wells an seinen Platz. Der trug einen riesigen großen Mantel, rot mit einem Pelzkragen, das muss fast der Löwe gewesen sein oder was immer. Und ich hatte ein kleines bescheidenes Amtskettchen an und die blieben alle so lange stehen, bis der sich gesetzt hat. Und dann durften alle anderen sich auch setzen. Und dann habe ich mir diesen Town Crier, der war auch so mittelalterlich gekleidet und war eine Frau, eine Kreierin. Und der habe ich dann ihren Stab erbeten und auch ihren Umhang und habe dann bei dem Gang durch die Stadt den Town Crier gespielt. Weil an jeder Ecke, wo man stehen blieb, wurde man immer wieder ausgerufen. Das war ein sehr nettes Erlebnis. Und da gibt es natürlich Verbindungen. Tunbridge Wells ist genauso hat seine Blütezeit als Kurstadt gehabt um die Jahrhundertwende, wie Wiesbaden auch. Und ist aber heute noch eine wirklich charmante, wunderschöne Stadt in Kent. Und ich kann eigentlich nur, sagen wir mal, auf dem Weg nach London ist, der sollte in Tunbridge Wells Station machen, wie die englischen Könige auch.
Unbedingt. Und sollte man das hier einführen, diese Präsentation des Oberbürgermeisters mit dem roten Mantel?
Nee, ist viel zu warm. Wir haben keine Klimaanlage im Rathaus. Dann lieber wieder völlig normal bleiben.
Und kommen wir mal zu dem Partnerschaftsverein, ja, was ja sehr wichtig ist und auch speziell, weil Wiesbaden hat viele Partnerschaftsvereine, aber nicht mit jeder Partnerstadt im Ausland. Ja. Und deswegen ist Tunbridge Wells eigentlich mehr oder weniger eine Ausnahme oder ein Glücksfall.
Ja, hoffentlich ist es ein Glücksfall. Um diese Beziehungen zwischen Städten aufrechtzuerhalten, muss man dauernd neue Ideen haben. Dauernd muss man Leute haben, die gerne suchen, wo man neue Kontakte aufstellen kann. Und ich, als ich Vorsitzender war, habe ich immer gedacht, was ist unsere Rolle? Unsere Rolle ist nicht nur, dass wir Mitglieder haben. Wir haben jetzt zurzeit etwa 100 Mitglieder. Durchschnittsalter wahrscheinlich über 65, möglicherweise 72, habe ich nicht ganz überprüft. Man muss die eigene Stadt gut kennen und muss dann die Partnerstadt gut kennen. Was für Möglichkeiten in beiden Städten gibt. Und da ich öfters im Ausland gewesen bin, öfters auch in Deutschland gewesen bin, habe ich versucht, irgendwie nicht, dass ich mich in die Innenpolitik von Wiesbaden mich einmische, aber ich habe versucht zu sehen, wo sind die Anhaltspunkte, wo gibt es gemeinsame Interesse in Wiesbaden. Zuerst die Wiesbadener haben zum Beispiel immer gedacht, also wir können unsere Schüler nach England schicken, alle lernen Englisch und wir werden die Schulpartnerschaften, also Partnerverträge mit Schulen in Tunbridge Wells haben. Aber wir sind nur 2 oder 3 Schulen, die Deutsch lernen. Also das ist nicht adäquat auf beiden Seiten. Und wo könnte man das aufbauen? Mit Musik. Dort, wo keine Sprache gebaut. Musik und Sport. Und möglicherweise auch Theater oder Reiten. Und im Sport haben wir Beziehungen gehabt und Gruppen sind hin und her gefahren mit Jugendfußball, Jugendhockey, Schwimmen. Unsere Schwimmer haben in Wiesbaden teilgenommen. Oder zum Beispiel mit Choren, mit Kirchen. Die Kirchen, das ist schwierig. Kirchenchöre. Zum Beispiel unser... Der Vorsitzende jetzt vom Verein, der 1. Mai von mir übernommen hat, ist in Wiesbaden gewesen bei den Feiern für 2016, Jahr der Partnerstädte, glaube ich, hieß das, hat dort einen anglikanischen Priester bei der englischen Kirche getroffen und der interessiert sich auf einen möglichen Austausch zwischen Chören in einer von unseren Stadtteilen. Und es gibt schon Basis dafür, denn als Herr Nielborg bei uns war, 2014, habe ich eine Vorführung von den Blechbläsern in einer kleinen Kirche in Tunbridge Wells organisiert, wo das Chor sehr traditionell ist, hat viele junge Leute, hat eine neue Chorleiter, oder sie ist Chorleiterin. Und ich wusste schon nach dem Besuch von Herrn Nielborg, dass sie daran interessiert ist. Also jetzt habe ich verstanden, ich habe jetzt den neuen Vorsitzenden in Kontakt gebracht mit dem Chorleiterin von Tunbridge Wells. Er ist in Kontakt mit den Leuten in Wiesbaden und es ist möglich, dass was zustande kommt. Aber man muss beide Seiten sehen, man muss dauernd daran arbeiten.
Wo funktioniert denn die Partnerschaft am besten? Auf welchen Gebieten?
Ich glaube im Gebiet von Musik. Musik und Sport. Ich glaube, dort braucht man keine Sprachkenntnisse für die Engländer. Die Engländer leider, die sprechen nur Englisch, sprechen kein Deutsch. In unserer Partnerschaft haben wir einen kleinen Kulturkreis, wo etwa 10 Leute Deutsch sprechen, aber die meisten sprechen kein Deutsch. Die Engländer, die in Wiesbaden gewesen sind zum ersten Mal, keiner hat etwas Deutsch sprechen können. Und wie würden sie sich verständigen? Ich kann Ihnen was Interessantes davon erzählen, dass die erste Gruppe in Wiesbaden war. War nicht genug Unterkunft. Und man hat sich, der Herr Pinkett hat sich an Herrn Brusper gewendet, könnte Horst einige Engländer bei ihm unterbringen. Und Brusper sollte es gesagt haben, also ich habe kein Englisch, aber hat doch die Leute angenommen und wollte dann erzählen, er wollte sie in ein Restaurant einladen. Aber wie könnte er ihnen erzählen, dass er im Restaurant, das war ein Restaurant, wo Hähnchen gegossen sind. Und er hat angefangen, ihn zu zeigen, hat sich gebeugt und dann die Ende so wie Flügel gemacht, wie ein Huhn, und die haben gleich verstanden. Und das habe ich mir erzählen lassen von dem Sohn, also von der Tochter von Brusberg. Also die Leute, die wollten Verständigung und die haben alles gemacht, um sich zu verstehen. Ich kehre jetzt zurück. Musik und Sport. Die Blechbläser von der WMK in Wiesbaden sind bei uns dreimal gewesen. Das ist nicht leicht, eine große Gruppe zu organisieren. Das waren 30 Mann, dann 20, dann 25. Man muss Unterkunft finden, man muss Konzerte organisieren, man muss Versicherung organisieren, man muss Zuhörer finden. Und das hatten wir mit Herrn Nielbock doch organisieren können und mit großem Erfolg. Und es war für diese jungen Leute aus Wiesbaden, glaube ich, auch ein Spaß. Die sind auch gerne wiedergekommen. Einige sind dreimal hier gewesen. Und wir haben uns immer gefreut, wenn sie hier gewesen sind. Ich habe mich auch gefreut, wenn sie nach Hause schon gefahren sind, denn das waren sehr viele, viele Arbeit diese Tage. Aber in Sport auch. Man muss immer versuchen zu finden, was andere Leute interessiert. Und dann das Gemeinsame suchen, hier und dort. Und dann kann es klappen. Aber wir haben also verschiedene Anfänge. Von allen Projekten, die zustande gekommen sind, sagen wir von 5 kommen vielleicht 1 oder 2 zustande, weil man zu einem gewissen Zeitpunkt kommt, sagt, nee, das klappt nicht. Das können wir nicht genug Leute zusammenfinden. Das, was die Engländer interessiert, die ältere Generation, die kommen gern nach Wiesbaden zum Weinfest,
Weihnachtsmarkt.
Weihnachtsmarkt. Und ich versuche, die immer zu interessieren, etwas anderes. Wilhelmstraßenfeste, Pfingsten und so weiter. Aber meistens, dieses Jahr haben wir eine Gruppe, die kommt zum Weinfest. Hoffentlich 10 Mann, 15 Mann mit dem neuen Vorsitzenden.
Sie haben gesagt, man muss sich immer kümmern, wenn man eine Partnerschaft am Laufen halten will. Sind Sie das alleine gewesen, der sich gekümmert hat, oder haben Sie Unterstützung gehabt bei den anderen Mitgliedern?
Aber ich habe immer Unterstützung gehabt von den anderen Mitgliedern. Aber da ich mehr Kontakte mit Deutschland gehabt habe, war es mir leichter, Ansatzpunkte zu identifizieren. In unserem Vorstand nur eine, die Christine, war langjährige Sekretärin, hat Deutsch verstanden, die anderen alle nicht. Und das war mir leichter. Und als Vorsitzende war ich doch derjenige, der Vorsitzende muss immer Ideen haben. Jemand muss doch leiten, jemand muss doch führen. Man muss den Anfang organisieren. Man muss als Vermittler am Anfang sich betätigen. Aber wenn alles klappt, dann nach 2 oder 3 Erfahrungen werden diejenigen, die sich dafür interessieren, alleine machen. Dann ist der Partnerschaftsverein nur derjenige, der Anstoß gegeben hat und das Richtige gefunden hat, wo die Chemie stimmt. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von dem Vorsitzenden, die richtige Chemie irgendwie zu finden. Und das ändert sich mit der Zeit. Das ist nicht immer gleich. Und in der Zukunft weiß ich nie, wie das weitergeht. Schön wäre es zum Beispiel, wenn wir Kunstausstellungen von Wiesbadener Künstlern in Tammelschwarz organisieren können. Und wir haben dieses Jahr zum 2. oder 3. Mal ein Kunstfest. Das heißt jetzt Royal Tammelschwarz Art Festival, glaube ich. Und wir haben versucht, in Wiesbaden Künstler zu finden, die gerne hier exponieren würden. Aber das ist alles zu spät gemacht worden. Aber das, was heute zu spät gemacht worden ist, haben wir schon Ansatzpunkte. Und nächstes Jahr könnte es klappen. Und Künstler aus Tammelschwarz könnten gerne in Wiesbaden exponieren. Aber man muss dann die richtigen Leute finden. Wer könnte sich dafür in Wiesbaden interessieren?
Noch eine bessere Vernetzung.
Ja, Vernetzung. Ja, ja. Vernetzung ist wichtig. Ja.
Ein anderes Thema ist, wie bekommt man denn die Jugend in den Partnerschaftsverein?
Die Jugend wird man nie in den Partnerschaftsverein bekommen. Es werden immer sozusagen rüstige Rentner sein, die das alles organisieren, die Erfahrung haben, die nicht mehr Hockey spielen und nicht mehr Fußball spielen, aber gerne sich an die Zeiten erinnern, wo sie das gemacht haben. Sie können die unterstützen. Die Jugend wird nie in der Organisation sein. Ich sage nie, aber meistens nicht. Aber die Jugend kann sich dafür interessieren, an Unternehmen teilzunehmen. Zum Beispiel Jugendhockeyspieler. Die fahren nach Wiesbaden einmal, die fahren nach Wiesbaden zweimal, die bekommen Gäste aus Wiesbaden einmal, zweimal. Und das bleibt bei denen in Erinnerung. Das ist eine wichtige Erfahrung für sie in internationale Zusammenarbeit. Und das bleibt für das ganze Leben. Zum Beispiel, das bleibt auch für das ganze Leben die Gruppe, die schon 14, 15 Jahre lang aus dem Gymnasium am Mosbacher Berg zu uns kommt. Etwa seit 2001, 2002 sind Gruppen zu uns gekommen von diesem Gymnasium, etwa zwischen 15 und 25 Studenten. Die müssen ein Auslandspraktikum machen und sie kommen nach Tunbridge Wells und arbeiten 2 Wochen in kleinen Betrieben, in Schulen, in Kindergärten, in Garagen, in Hotels. Und das bleibt für diese jungen Leute eine Erfahrung für immer. Ich weiß es ganz genau, zum Beispiel die Frau, die jetzt der Verein in Wiesbaden leitet, hat in den 70er Jahren selbst an solche Austausche teilgenommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Kulturdezernentin, die Frau Scholz früher, sie hat auch in den 70er Jahren daran teilgenommen. Und deshalb will sie auch mithelfen jetzt. Und das geht weiter. Das ist eine Kontinuität. Es geht, und das ist wichtig. Die Jugend wird nie das organisieren, aber wird gerne daran teilnehmen, wenn es Spaß macht. Es muss Spaß machen. Muss etwas Neues sein, etwas Interessantes sein.
Wiesbaden, Tunbridge Wells, ein großes Versöhnungsprojekt. Hat das insgesamt gut geklappt? Wie sich die Initiatoren in den 60er Jahren das gewünscht haben?
Ich glaube schon, aber man muss sich immer bewusst sein, was kann man in eine kleine Gruppe erreichen. Man kann die Versöhnung zwischen zwei Nationen alleine nicht zustande bringen. Aber wenn man ein bisschen macht und andere auch das Gleiche machen, kann es dazu helfen. Wir brauchen immer noch diese Versöhnungsversuche. Wir müssen immer noch die anderen, das, was man nicht kennt, das Fremde, müssen wir immer noch versuchen, besser zu verstehen. Und es ist möglicherweise nicht England, Deutschland, aber immerhin doch. Es sind Leute, die sich anders benehmen, sind uns irgendwie, wir nehmen sie als eine Gefahr an. Aber wenn wir näher wohnen, da können wir besser verstehen, warum sie das machen auf diese Art. Also dieser Versöhnungsversuch war sehr gewagt damals, die jungen Leute das unternommen haben. Die hatten Schreckliches im Krieg erlebt und Tom McAndrew, der vor 3, 4 Jahren gestorben ist, unser Präsident, hat nie von diesen Kriegserleben erzählt. Nie hat er Albträume gehabt. Er war mit 17 Jahren, er war erst 16, aber hat sein Alter geändert auf 17, damit er daran teilnehmen konnte. Aber das, was er erlebt hat, das wollte er keinem erzählen. Und das möchten wir nie wieder. Die Versöhnung ist kein Punkt, das man erreicht. Das ist eine Entwicklung, die dauernd unterstützt werden muss. Man erreicht nicht den Punkt, wo man sagt, also wir verstehen uns alle gut, alles ist in Ordnung. Leider ist es nicht so. Man muss daran arbeiten, man muss dauernd daran arbeiten. Auch jetzt, mit der Gefahr in Europa, dass wir austreten zum Beispiel. Es kommt eine Zeit des neuen Nationalismus und davon habe ich Angst. Und nur durch solche Unternehmungen, wie diese vier damals es unternommen haben, vor etwa 60 Jahren, nur mit solchen Unternehmungen können wir versuchen, die Welt besser zu machen. Aber es hängt nicht nur von uns alleine ab. Unser Beispiel für andere ist auch wichtig. Und andere müssen das auch übernehmen.
Das war ein schöner Schlusssatz. Danke, Professor Michael Homan.
Ah, bitte, bitte sehr. Es war mir ein reines Vergnügen.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Partnerstadt Tunbridge Wells. Im Gespräch mit Michael Homan war immer wieder von Christoph Nielbock die Rede, dem Direktor der Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Und hier ist er, allerdings nicht in Kent, in der englischen Grafschaft, sondern in Wiesbaden. Herr Nielbock, wie sieht denn die Zusammenarbeit mit der lieblichen Partnerstadt Tunbridge Wells aus Ihrer Sicht aus?
Liebe Frau Schostak, Tunbridge Wells, damit verbinden wir die schönsten Erinnerungen. Ich kann eigentlich alle Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, irgendwie, sagt man, den Sprung über den Kanal zu wagen. Und das machen übrigens viele Wiesbadenerinnen und Wiesbadener. Es ist eine beglückende Landschaft. Tunbridge Wells ist ein wunderbares, ich sag mal, Residenzstädtchen. Man kann sich das so vorstellen, Wiesbaden im Kleinen. Das heißt, Wiesbaden in seinen Anfängen als renommierte Kur- und Bäderstadt. Und das haben ja auch beide Kommunen so in etwa gemeinsam, nämlich die Herkunft und die Prägung durch die Kur und durch den Aufenthalt vor allen Dingen vieler gekrönter Häupter. Tunbridge Wells liegt ja, und das ist auch nicht uninteressant, mit der S-Bahn fahren Sie eine Dreiviertelstunde und dann sind Sie am King's Cross mitten in London. Deswegen ist die Stadt natürlich perfekt aufgestellt als Destination, um das auch mit einem London-Besuch zu verbinden. Wenn wir mit unseren Musikern drüben waren in Tunbridge Wells oder drüben sein werden, ist es ganz selbstverständlich, dass immer ein Tag London auf dem Programm steht.
Und was ist mit den englischen Gärten?
Ein Traum. Selbstverständlich, zu jeder Jahreszeit. Es kann sogar nieseln und das wird eigentlich mittlerweile auch erwartet. Aber wir haben, ich würde mal sagen, 60-70% unserer Aufenthalte in Tunbridge Wells waren immer bei strahlendstem, herrlichem britischem Wetter gewesen. Wir leiden darunter, dass wenn schlechtes Wetter ist, dann ist lange schlechtes Wetter.
Und lassen Sie uns mal von dem Wetter wegkommen.
Ja, aber Sie sehen, das beeindruckt uns ungeheuer, weil wir denken immer, wenn wir nach England kommen, schlechtes Wetter. Nein, es ist schön und deswegen haben wir nämlich viele Platzkonzerte auch gemacht. Und da kommen wir jetzt wieder zu unserem Thema. Es war Michael Holman, mit dem wir gemeinsam fantastische Ideen entwickelt haben, wie wir die jungen Musiker der Stadt Wiesbaden als klingende Botschafter in der Stadt einsetzen können. Und da hat unsere Bläserformation Wiesbaden Symphonic Brass unter der Leitung von Joachim Tubschall das aktiv immer wieder unterstützt, dass wir eben nicht nur ein Konzert gegeben haben, wie das landläufig so erwartet wird bei einer Städtepartnerschaft, sondern dass wir rausgegangen sind. Wir sind in die einzelnen Stadtteile von Tunbridge Wells, haben in Schulen Projekte, das heißt kleine Präsentationskonzerte für die Schüler organisiert und vor allen Dingen auch sind wir in Altersheimen, in Senioreneinrichtungen gegangen. Teilweise habe ich das selber begleitet und das ist eine ungeheure Erfahrung zu sehen, das Sozialgefüge des Empires, wie sich das zwischen Schule und Senioreneinrichtung ablesen lässt. Das ist eine sehr beeindruckende Erfahrung und England ist ja nun wirklich keine Weltreise von uns entfernt, aber da sieht man, wie bunt und wie spannend eigentlich unser Kontinent, also wie Europa aufgestellt ist. Und es war so eine Art Trias gewesen, wenn wir mit den, vor allem mit den Blechbläsern in Tunbridge Wells waren oder sind, dass wir also auf der einen Seite in Schulen, in Senioreneinrichtungen und dann in Kirchen auch für Gottesdienste, für einen Service musiziert haben. Das heißt, wir haben uns gefühlt als wirkliche, wir wollten eine Bereicherung darstellen für das gesellschaftliche Leben. Und einer der wunderbaren Höhepunkte war gewesen, dann ein Open-Air-Konzert im Calvary Ground. Das muss man sich vorstellen, so wie eine, eine wunderbar verzauberte Mischung zwischen Nizza-Plätzchen und Neroberg-Mulde. Ein alter, verwunschener englischer Park mit alten Grabsteinen aus der viktorianischen Zeit. Und dazwischen wird gepicknickt. Da sitzen Menschen mit ihren Körben, das sind Kinder, die spielen. Da kommt der Landlord mit seinem Hund vorbei. Und mittendrin haben wir auf einem kleinen Pavillon gestanden und haben die Blechbläser der Wiesbadener Musik- und Kunstschulen, der Wiesbadener Musikakademie und der Joachim Tobschall ein fantastisches Very British Open Air Konzert gegeben. Da durfte natürlich nie Pomp and Circumstance von Elga fehlen. Und diese entspannte Heiterkeit und diese gelassene, freudige Begeisterung, mit der man dieser Musik begegnet und vor allen Dingen unseren Musikern, das sind Momente und Eindrücke, die man wirklich gerne mitnimmt und an die man lange zurückdenkt, weil es schon etwas Besonderes und Einmaliges ist, auch die Gastfreundschaft in Tunbridge Wells.
Hat es denn auch englische Musikgruppen gegeben aus Tunbridge Wells, die nach Wiesbaden gekommen sind?
Städtepartnerschaft ist natürlich immer darauf angelegt, auf einen wechselseitigen Transfer, auf Gegenseitigkeit. Und wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit Michael Holman da verschiedene Projekte realisieren konnten. Das klingt jetzt in der Summe oder im Ergebnis ganz einfach, aber dahinter steckt tatsächlich ein sehr komplexes Headhunting und man muss als Scout unterwegs sein, denn es muss ja alles zusammenpassen. Es muss nicht nur finanziert werden können, es muss zeitlich passen und es müssen auch Formationen sein, die gegenseitiges Interesse finden, die kompatibel sind, die man einordnen kann. Ich denke da beispielsweise an das junge, fabelhafte Lydienorchester, das in der Stadtgebiet von Tunbridge Wells beheimatet ist. Und Michael Holman kam auf den Gedanken, dass wir oder dass dieses Orchester auch im Rahmen seiner Europatourneen hier in Wiesbaden Station macht. Und das war im Jahre 2013 und 2015, dass dieses fantastische, dieses enthusiastische junge Ensemble, das Lydian Orchestra, in Wiesbaden zu Gast war, einmal in der Bergkirche und einmal in der Ringkirche. Und jetzt geschieht, ich sag mal so, dieses kleine Wunder der Städtepartnerschaft. Die Bergkirche quoll über. Wir konnten uns das überhaupt nicht erklären, mit welcher Begeisterung und mit welchem Interesse die Bergkirche innerhalb von einer halben Stunde übergelaufen ist an Menschen, die gekommen sind, um dieses junge Orchester in seiner Spontanität und seiner Frische zu hören. Das hat uns dann ermutigt, das 2 Jahre später in der Ringkirche zu wiederholen. Da war es genau der gleiche Effekt. Und das ist eigentlich auch das schönste Beispiel oder ein schönes Beispiel dafür, dass eine Städtepartnerschaft sich aus sich selbst heraus erfüllen kann, wenn man das entsprechend propagiert. Und in dem Punkt ist die Wiesbadener Bevölkerung an allem sehr aufgeschlossen beteiligt, was aus Tunbridge Wells kommt. Egal, ob das jetzt die Radfahrer sind oder was auch immer an Projekten mit der Hochschule Rhein-Main entwickelt wurde, das zeugt von einer großen Aufgeschlossenheit, einer großen gegenseitigen Aufgeschlossenheit.
Michael Holman hat erzählt, dass er von Wiesbaden die Idee übernommen hat, das Wasser wieder ans Licht zu bringen. Sie haben auch schon davon gehört, ja?
Ja, das verbindet ja Royal Tunbridge Wells und Wiesbaden. Wir haben 23 heiße Quellen und Tunbridge Wells, jetzt darf ich sage hoffentlich nichts Falsches, man möge es mir nachsehen, ich bin kein Citizen von Tunbridge Wells, hat glaube ich eine kalte Quelle, die Chally Beatty Spring in den Pentiles. Und wie es das Unglück will, das hat aber nichts mit unserer städtepartnerschaftlichen Beziehung zu tun. Es ist ungefähr 2-3 Jahre her, da versiegte diese Quelle. Die Mutmaßungen sind, dass es mit einer Baumaßnahme in unmittelbarer Nähe zusammenhängt. Aber das ist ja dann so in einem Grimmschen Märchen. Die Quelle ist versiegt. Das heißt, das Symbol und die Kraftquelle der Stadt ist in Frage gestellt. Und Michael Holman, das ist ja klassisch, der britische Humor, ist ja auch, wenn man drüben in Tunbridge Wells ist, an allen Ecken und Enden beheimatet. Also wer Sinn dafür hat, dem kann ich nur raten, ein Wochenende in Tunbridge Wells zu verbringen. Da kommt man auf seine Kosten, was den Humor anbelangt, den spezifischen. So, und Michael Holman kam dann auf die glorreiche Idee, man könnte doch die Quelle in Tunbridge Wells quasi animieren, wieder zu sprudeln als Quelltopf, in dem ein kleiner Initiationsritus stattfindet. Das heißt, die Quelle wird neu getauft mit Wiesbadener Quellwasser. Das ist dann natürlich nicht mehr brüllend heiß. Das konnten wir dann auch nicht in der Thermoskanne machen, sondern wir haben also dann hier ein Liter Wiesbadener Thermalwasser abgefüllt und sind dann rübergefahren nach Tunbridge Wells. Das war im Zusammenhang mit dem Besuch, mit dem letzten Besuch unseres Bläserensembles. Und haben dann in Verbindung mit einem zünftigen britischen Platzkonzert in den Pentiles unter großen Hurrarufen und patriotischen Bekundungen mit einer ja, Delegation quasi der Stadtverwaltung, haben wir dann die Quelle nochmal neu getauft mit Wiesbadener Quellwasser und haben dann stumm davor gestanden in der Hoffnung, es müsste doch jetzt etwas passieren. Es passierte natürlich nicht unmittelbar etwas und wir sind heute noch daran und fragen immer wieder nach, wie sieht es denn aus? Also den letzten aktuellen Wasserstand habe ich noch nicht bekommen, ob die Quelle wieder sprudelt. Das nur zum Thema die Verbindung unserer Quellengeschichte und Wasser in beiden Städten ist halt schon ein fließendes Moment.
Die Städtepartnerschaft mit Tunbridge Wells hatte vor 2 Jahren ihr 25-jähriges Jubiläum und in diesem Jahr ist die Musik- und Kunstschule dran. Stolze 25 Jahre. Herzlichen Glückwunsch dazu, Christoph Nieburg.
Das hören wir gerne. 25 Jahre sind ein kleines Jubiläum, aber für uns durchaus auch ein wichtiges, denn wir sind eigentlich schon stolz darauf, auf das, was wir in Summe in den letzten 25 Jahren hier in Wiesbaden mitten im Herzen der Stadt am Schillerplatz erreichen konnten.
Vielen Dank, Christoph Nieburg, für das Gespräch. Und ich wünsche noch die Zusammenarbeit mit all unseren Partnerstädten und Kommunen weiter gut funktionieren möge. Denn, wie Michael Holman sagt, Sport und Musik brauchen keine Sprache. Sie sind also das Mittel der Völkerverständigung. Und das war's für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak und ich verabschiede mich mit einem Stück von Sting, der Ende Juli in Wiesbaden gastiert. Also wir bleiben beim Englischen. Er singt Cold Song von Henry Purcell.